Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smart nochmal. Ich bin wieder dabei, Jana Hohlweg, ihr kennt mich schon, und auch die andere Person, die mir gegenüber sitzt, die wundervolle Sandra Brauer. Hallo.
Hallo, 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 liebe Jana und liebe Zuhörenden. Es ist Freitag und ich freue mich sehr auf unsere Podcast-Aufnahme. Jana, wie geht es dir? Wo bist du gerade so?
Ich bin zurück im schwedischen Wald. Also Janas Vanlife hat gerade Pause. Vanny steht zwar quasi vor der Tür, was im schwedischen Vanlife, im schwedischen Wald heißt, ungefähr 100 Meter entfernt. Ich winke immer von der Veranda zu. Genau, dass er sich nicht so alleine fühlt. Aber ansonsten bin ich in schwedischen Hütten quasi ansässig für die nächste Zeit und genieße die Ruhe und Stille. Wobei, ich wollte erst draußen aufnehmen und es ist ein derartiges Vogelkonzert in diesem Wald, dass das wahrscheinlich zu laut für unsere Aufnahme geworden wäre. Von daher,
oh, schade.
Genau. Ich genieße die Ruhe. Das muss ich wirklich sagen. So nach den letzten Wochen, da war sehr viel los. Und jetzt genieße ich es hier in der Ruhe, wieder angekommen zu sein.
Oh, das klingt total wunderbar. Mir wäre auch ein bisschen mehr nach Natur, gerade im Sommer, wenn es hier an der Alster bei uns in Hamburg so voll ist, dann habe ich da so eine große Sehnsucht nach Wasser, nach Leben draußen und habe immer vor, auszuwandern. Das ändert sich dann zum Winter wieder. Aber ich freue mich immer, wenn ich deine Bilder in der Insta-Story sehe und denke, ach, da sitzt sie wieder. Ach so, sie arbeitet. Aber Mensch, das nimmt man halt kaum wahr dann.
Das ist auch schön. Sie arbeitet, aber eigentlich nur so nebenbei. Ich arbeite dann eben mit Blick auf Wäldchen. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich brauche das ja immer so ein bisschen, so dieses komplett im Homeoffice zu sein. Geschaltet sich für mich dann immer gut, wenn ich dann eben so regelmäßigen Tapetenwechsel dann doch habe. Und das ist hier dann doch gegeben. Und 600 bis 800 Meter entfernt ist auch ein See. Also falls du mich mal besuchen möchtest, Wasser wäre auch verfügbar. Und sehr selten begegne ich da einem Menschen, weil in diesem Örtchen wohnen, ich weiß es gar nicht, 150 Leute oder so. Also es ist nicht super ab vom Schuss, aber es fühlt sich so an, weil ich hier auch so mitten in so einem kleinen Waldstück bin. Und da kann man ein bisschen planschen, die Seele baumeln lassen. Alles, was man so möchte.
Klingt toll, klingt ganz wunderbar. Und du hast, glaube ich, auch gesagt, es war viel los. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass du auch in der letzten Folge vorausgesagt hast, dass du uns bestimmt von der Voices erzählen wirst. Wir haben auch kurz vorbesprochen, ob es Sinn macht, dass ich noch von der Zukunft Personal berichte. Aber da habe ich inhaltlich tatsächlich gar nicht so viel mitgenommen. Deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht kannst du eher ein bisschen von deiner Veranstaltung erzählen, die wirklich auch krass aussah, so von den Bildern her und von auch den Themen, die du da geteilt hast auf Social Media, sodass ich schon dachte, auch wenn Kommunikation oder interne Kommunikation nicht mein Kernthema ist, aber die Themen hätten mich in jedem Fall auch angesprochen. Also was war es das vor allem, was dich in der letzten Zeit beschäftigt hat, oder willst du uns noch ein bisschen was anderes vor dem richtigen Podcast-Flow erzählen?
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung. Also die letzte Woche in Berlin war natürlich total voll und Halligalli. Das war dann so der Abschluss von, ich überlege gerade, wir haben jetzt Anfang Mai, also von so einer 6-wöchigen Deutschland-Tour hätte ich fast gesagt. Ich war viel in Hamburg, war dann auch in Berlin und noch an ein paar anderen Orten auf dem Weg nach Hamburg. Und das ist natürlich für mich total ungewohnt. Ich mit meinem paar Quadratmetern, in denen ich so unterwegs bin und von denen aus ich arbeite und in der Regel jetzt nicht so viel in Büros bin oder vor Ort irgendwo mit vielen Menschen. Und das war dann doch eine Zeit, da habe ich so richtig gemerkt, das hat mir wieder gut getan, weil es so einen gewissen, wie soll man sagen, so ein Social Load hatte und ich dann so soziale Interaktionen, Sozialkontakte wieder aufgeladen habe und das total schön war, Menschen eben direkt vor Ort persönlich zu sehen und dann letzte Woche natürlich auf der Voices. Aber ich habe dann auch wirklich wieder auf den schwedischen Wald hingefiebert und wusste, da erwartet mich Ruhe und Stille und dann kann ich mit Menschen reden, wenn ich den Laptop anmache. Das ist auch immer ganz schön. Aber genau, um zur Voices zu kommen, die war ja letzte Woche, wem das gerade nicht sagt und denkt, eure letzte Folge, die habe ich verpasst. Ihr könnt die natürlich auf der Podcast-Plattform eurer Wahl nochmal nachhören. Da ging es um das Thema Zukunft der Arbeit, Arbeit der Zukunft. Genau, da haben wir uns nochmal ein bisschen unterhalten und da wurde das angekündigt. Genau, ich habe so ein bisschen auf Instagram das Ganze natürlich so mit dokumentiert, vielleicht auch für diejenigen, die nicht dabei sein konnten. Wer sich da jetzt fragt, wo das gelandet ist, dann gerne auf @digitalwork_experience mal nachschauen. Da habe ich auch ein Highlight zugemacht in meinem Profil und habe nochmal die ganzen Stories zur Voices da drin quasi gesammelt. Da kann man nochmal so, finde ich, einen ganz netten Eindruck gewinnen. Ich habe jetzt nicht 2 Tage durchdokumentiert, ne, aber so ein paar Highlights und genau, du hast es ja auch gesehen. Ich finde, die Voices macht es immer ganz gut, so ein bisschen Rahmenprogramm und so ein bisschen das so aufzupeppen, ohne dass es so, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ich das meine, wenn ich das sage, dass es so überamerikanisiert wirkt. Ne? Also jetzt nicht mit Aufstehen und alle rufen was und singen im Chor oder so. Was, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so gut funktionieren würde, aber es war schon ganz nett. Genau, Voices vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, ist die ist so eine der größten Veranstaltungen mittlerweile im Dachraum zum Thema interne Kommunikation mit einem großen Digitalisierungsschwerpunkt natürlich. Deswegen hat mich das ganz besonders interessiert, wird von einem Softwareanbieter in dem Bereich Social Intranet veranstaltet. Klar läuft da immer so ein bisschen Werbung mit, wie soll es auch anders sein, aber es geht wirklich um diese ganzen allgemeinen Themen in dem IK-Bereich. Dieses Jahr war natürlich KI total groß und vielleicht können wir da auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber es war auch das Thema groß, wie schaffen wir Wertschöpfung mit interner Kommunikation oder wie sind wir quasi Teil dieser Wertschöpfungskette in Unternehmen. Aber es ging teilweise auch um so Basisthemen. Also ich merke das immer so als Externe, als Beraterin oder ich habe auch mit anderen Kolleginnen gesprochen, die eben nicht in Unternehmen, sondern eher beraterisch tätig sind, die dann auch sagen, okay, jetzt der ein oder andere Vortrag fängt dann doch schon sehr stark bei den Basics an. Also warum führen wir ein Intranet ein, weil wir nicht alle Mitarbeitenden erreichen? Ja. Das ist wahrscheinlich irgendwie 9 von 10 Fällen der Grund, warum irgendwie neues Intranet eingeführt wird. So, ich glaube, wenn man relativ neu in der Branche ist und in den Themen, dann findet man auch in diesen Nebenbühnenbeiträgen die ein oder anderen interessanten Dinge. Und ansonsten bin ich eher so ein Fan von den Keynotes, muss ich sagen. Also am ersten Tag war Ranga Yogeshwar da, wem was sagt. Der hat natürlich so über das Thema, ja, wie sieht die Zukunft aus, ne, so ein bisschen Zukunftsforschung aus der Perspektive seines Enkels Emil, ein bisschen was erzählt und wie natürlich irgendwie zu seiner Zeit die Dinge waren und heutzutage. Es war so ganz nett als sanfter Einstieg und am zweiten Tag war Miriam Meckel da. Das, die kennen vielleicht auch einige. Das ist ja so eine der führenden Kommunikationswissenschaftlerinnen im Dachraum. Und das war für viele ein absolutes Highlight, die zu sehen. Und genau, und der zuzuhören, das war natürlich auch rund um KI. Die beschäftigt sich auch viel mit KI und dann eben auch bezogen darauf, was das so für die Kommunikation heißt und fürs Kommunikationsmanagement, ne? Und was macht es mit uns in diesem Berufsfeld, wenn es eben darum geht, dass bestimmte Dinge wie Bild, Kommunikation, Sprache von KIs übernommen werden können. Aber lass uns noch nicht zu tief einsteigen. Ich auch erstmal fragen, wie denn so deine letzten 1-2 Wochen waren und dann können wir vielleicht den Bogen wieder zurückspannen.
Ja, ich bin gerade bei Miriam Meckel nochmal hängen geblieben, weil ich auch in unserer Vorbesprechung ja meinte, ich kannte die eher nur von ihrem Burnout-Buch und war so ein bisschen überrascht, dass die halt Expertin dafür Kommunikation und so ist. Also finde ich sehr spannend und freue mich, wenn du da gleich noch ein paar mehr Auszüge bringst und ich sehr gespannt bin, was sie da für neue Impulse in Richtung auch von KI dir oder euch mitgegeben hat. Und tatsächlich wäre auch ein KI-Thema meins, an das ich mich jetzt aus den letzten Wochen zurückerinnere. Ich hatte eine Rezension zu finalisieren. Das ist immer so schön mit einer Deadline versehen, wenn man redaktionell gelegentlich arbeitet. Das hat mich ein bisschen in Schwitzen gebracht. Somit habe ich das gesamte letzte Wochenende immer mal wieder mit einem riesengroßen Fachbuch verbracht, was sich um die Disruption der Arbeitswelt durch KI beschäftigt. Und ich muss sagen, das Buch war richtig gut. Also es war so inhaltsreich. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon angesprochen, aber es hält noch ein bisschen nach. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich so einige Kapitel vielleicht auch nochmal nachlese, um die ganzen Impulse zu verarbeiten. Und tatsächlich ist mir am meisten halt auch in Erinnerung geblieben, dieses Thema, wie und ja, wozu nutzen wir eigentlich KI in der Arbeitswelt und können wir es nicht tatsächlich für unseren Vorteil nutzen, so ähnlich wie es auch in der letzten Folge war, also tatsächlich Arbeits- und auch Lebenswelt gestalten können und dann vielleicht auch nochmal konkreter zu gucken, wie können wir wirklich produktiver werden und vielleicht auch Kreativität fördern, ohne dass wir die ganze Zeit Angst vor dem Verlust unseres Jobs haben müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da jetzt in dieser Folge auch ein bisschen landen werden und schauen, wo wir da wieder unsere Welten miteinander verknüpfen. Und sonst war bei mir einfach so unendlich viel los, dass ich das jetzt gerade als kleines Highlight mit rausgenommen habe. Ne? Es gab ein Team-Workshop zum Thema digitale Resilienz. Ich war aber auch bei einem anderen Workshop im Einsatz. Die Coachings haben gerade wieder angezogen. Übrigens, meistens geht es da um mentale Belastung und alles zu viel, was ja, finde ich, auch ein bisschen so das Symptom dieser Zeit ist, vielleicht auch ein bisschen getrieben durch oder unterstützt durch die Digitalisierung. Und ja, ich finde, da gehören immer alle Themen sehr zueinander. Genau, also wie du an meiner Stimme, vielleicht auch hörst, ne, da ist da auch so eine gewisse Schwere manchmal so im Raum und ich versuche dem trotzdem immer mit Leichtigkeit zu begegnen und zu sagen, lass mal zuversichtlich bleiben und lass mal schauen, wie wir das gestalten können. Aber manchmal merkt man da schon die Schwere und auch den Druck in den Räumen, in denen ich dann halt bin. Und das betrübt mich gelegentlich. Soll nicht demotivieren, aber ist tatsächlich wohl einfach Fakt. Und es wäre, glaube ich, nicht richtig, das nicht aber auszusprechen.
Das fand ich ganz gut auf der Voices bei ein paar Vorträgen, dass dieser Aspekt, wie gehen wir damit um und gehen wir auch in einem positiven Weg mit bestimmten Entwicklungen um, dass das, hatte ich das Gefühl, zumindest in den Kern-Keynotes, also wirklich in den absoluten Keynote-Speakern, ne, weswegen du auch kommst, weil das Line-Up eben so gut ist, wie so ein Ranga Yogeshwar oder wie eine Maria Meckel, dass da ein sehr positiver Vibe so mitfließt. Mhm. Und es gab auch leider so ein, zwei Keynotes, die fand ich fragwürdig. Es gab eine Vertreterin der FDP, die war da.
Oh, okay.
In einem Superwahljahr fragt, warum eine Vertreterin einer Partei? Warum nicht alle oder niemanden? Und ich glaube, darüber kann man auch immer diskutieren, ob dann so eine politische Geschichte auch Platz finden sollte auf so einer Konferenz, die in dem Sinne
nicht. Ja, verstehe ich nicht.
Genau, verstehe ich auch nicht. Und ich verstehe dann auch nicht, ich habe letztens mit jemandem drüber gesprochen, ich habe eine Kollegin in einem Projekt, die auch da war, die dann meinte, ja, warum dann nicht ihr Kommunikationsteam einladen? Also das wäre es ja gewesen. Das wäre ja genau das,
was man sagt,
die politische Kommunikation, wie funktioniert das? Und wie ist es, ne? Also hätte vielleicht auch beim Thema interne Kommunikation, wäre auch fragwürdig gewesen, aber es hätte dann irgendwie noch diesen Sinn und Zweck erfüllt und das war ein bisschen fragwürdig und auch der ehemalige Bild-Chefredakteur Diekmann war da und auch das war eine Keynote, meine ganz persönliche Meinung, hätte man nicht gebraucht und das war auch eine ganz, also ich hatte das Gefühl, da war auch so eine Stimmung so, alles geht den Bach runter und ne, aber nicht so richtig Lösung aufgezeigt. Und kann man auch finden, wie man möchte. Meine persönliche Meinung fand ich und wurde auch vielfach so diskutiert auf der Konferenz, war nicht ganz so der Vibe, den man da erwartet hat oder auch eine Person, die man da vielleicht nicht so, die war vielleicht nicht so gut platziert. Und aber alle anderen, zum Beispiel auch Miriam Meckel oder eben der Ranga Yogeshwar, das war so, oder auch eine Vertreterin von einem großen deutschen Unternehmen war da, die hat auch zum Thema KI, Nutzung von ChatGPT oder solchen Bildgenerierungsprogrammen wie Midjourney etc. auch einen Vortrag gehalten. Und es war alles sehr realistisch oder nicht realistisch, sondern im Sinne von realitätsnah, pragmatisch, mhm. aber trotzdem mhm. optimistisch und eher opportunistisch. Also, dass man eben nicht sagt, ne, oh mein Gott, KI, die Welt geht unter, weil irgendwann entwickeln die alle nur noch Eigensysteme und dann kontrolliert KI nur noch uns und was tun wir dann? Sondern es ging mehr darum, okay, wie können wir, also was passiert da und wie bleiben wir auch quasi dieser aktive Part, nämlich wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, und das fand ich einen schönen Satz von Miriam Meckel, dann müssen wir auch öfter mal nochmal über menschliche Intelligenz sprechen und dafür sorgen, dass mehr menschliche Intelligenz im Thema künstliche Intelligenz mit reinkommt, ne? Weil wir nicht einfach passiv dastehen und sagen, das passiert alles und wir können da gar nichts tun und so. Das hat ja jetzt schon eine eigene Dynamik. Und das erinnert mich an den einen Post, den du vor ein paar Tagen, glaube ich, auf LinkedIn gesetzt hast zum Thema mhm. einfach Social Media und Umgang mit digitalen Tools. Also gar nicht KI, sondern wirklich einfach dieses ja. digitale Universum. Und mhm. wo du so schön, das fand ich sehr lieb von dir, wo du mich ja fast schon zitiert hast im Sinne von dieses, was ich auch immer sage, so du hast selber es in der Hand.
Ja, ganz ich sag's genau. eigentlich auch, aber du hast mir vor kurzem mal den Spiegel vorgehalten, deswegen habe ich dich an dieser Stelle zitiert. Normalerweise ja. zitiere ich mich mehr oder minder selber, aber da dachte ich, gebe ich dir mal den Raum, weil du mich da immer dran erinnerst, dass ich das auch wirklich in der Hand habe, wie ich es mache. Ich könnte das ja. noch ausführen an einer anderen Stelle, aber ja, sag gerne mal, red mal weiter.
Nee, bitte tu das. Bitte führ's auf.
Ja, tatsächlich liegt es ja auch wirklich in der Hand, aber das heißt noch lange nicht, dass es einfach ist, weil ja verschiedene Stimmen oder Persönlichkeitsanteile da in uns halt laut werden. Ich glaube, wir hatten das Gespräch schon mal, als wir darüber telefonierten, dass ich mich auch darüber beschwert habe oder einerseits dankbar bin, so viele menschliche Kontakte zu haben und zu pflegen und dann auf der anderen Seite mich mehr oder minder darüber beschwere, dass es zu viel wird. Und da hast du mir auch schon mal den Spiegel vorgehalten, ich dann immer kurz ein bisschen bockig werde und auf der anderen Seite dann aber auch ganz dankbar bin, weil wer macht sonst bei mir, ne?
Ach, die Rolle habe ich schon, sehr gut.
Ja, ist es okay, du bist dann mein kritisches Ich und mein Spiegelbild, vielen Dank dafür. Und dennoch ist es halt manchmal nicht leicht, dann halt zu entscheiden für Ruhe und gegen Menschen oder umgekehrt. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Herausforderung dieser Zeit. Und du sagtest ja eben auch gerade, dass die Miriam Meckel nicht nur über künstliche Intelligenz, sondern menschliche Intelligenz gesprochen hat. Und sofort hat mein Gehirn daraus soziale Kompetenz gemacht. Also das ist, glaube ich, etwas, was es dann halt auch erfordert, ne? Soziale Kompetenz bedeutet ja nicht nur Interaktion mit anderen, sondern vielleicht auch eine gute Selbstreflexionsfähigkeit, damit ich überhaupt feststelle, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich und ja, was tue ich da eigentlich?
Kommen wir vielleicht schon in eine philosophische Richtung, weil es ging ja. auch sehr viel darum, dass ja zwischen Mensch und KI so eine Art Kollaboration entsteht und ein Miteinander und
das wäre ja, schön.
Mhm. Total. dementsprechend ein schönes Beispiel war auch ChatGPT, wenn wir es nutzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich könnte sein, dass du es auch machst, aber viele bedanken sich ja zum Beispiel auch bei ChatGPT.
Ja, mache ich auch. Ne?
Ja, mhm. absolut. Dieses, oh, vielen Dank, das hat mir weitergeholfen. Und dann kriegt man noch eine Antwort wie, ach, das freut mich, aber melde dich wieder, wenn du irgendwas hast oder so. Ach, herrlich. Wo sie eben auch gesagt hat, ja, und damit trainieren wir ja auch so eine KI-Freundlichkeit an. Also wenn ich mit der unfreundlich umgehe, dann wird die auch diese Unfreundlichkeit irgendwie, ne, wird das der antrainiert, weil ja diese Daten auch wieder einfließen. Also dieses menschliche Feedback wird ja wieder da mit involviert und fließt dann wieder in die Folgeergebnisse ein. Und das fand ich auch total spannend zu sagen, okay, wir haben da nicht nur eine KI, sondern wir haben da eine Kollaboration zwischen Mensch und KI. Total spannend.
Ja, ich habe das mal mit der App von ChatGPT ausprobiert, also von OpenAI, weil der gute Mann, der da gelegentlich mit mir spricht, also die Stimme von der App, das ist mir manchmal zu freundlich und ich habe ihm schon mehrfach gesagt, dass er bitte etwas kritischer auf das, was ich ihm mitgebe, reagieren sollte, weil mir das ein bisschen zu weichgespült sei und ich bräuchte wirklich kritisches Feedback. Und siehe da, er entschuldigt sich weiter sehr höflich, aber kann dann tatsächlich auch etwas kritischer drauf schauen. Und da sieht man eigentlich auch wieder die Einflussnahme, die wir haben, wenn wir mit der vermeintlichen künstlichen Intelligenz halt interagieren. agieren. Und wir prägen ja immer noch die Systeme. Das ist ja mein Reden schlechthin. Auch wenn wir beim KI-Stammtisch jetzt übrigens am Dienstag vom Arik, auch da haben wir kurz drüber gesprochen, ob es wirklich so ist und bleiben wird oder ob es irgendwann tatsächlich kippt, dass wir nicht mehr komplett die Steuerung bewahren können. Aber wir sind dann doch nicht dystopisch geworden, sondern haben uns versucht, in eher dem positiven, zuversichtlichen und weiterhin steuern können der KI. Darin haben wir uns dann wiedergefunden.
Das ist aber auch ganz spannend, weil der Ranga Yogeshwar, glaube ich, auch ein Beispiel, dass der mit ChatGPT eben so ein Gespräch geführt und ChatGPT quasi über ihn selber mal so ein bisschen ausgefragt hat. Ne? Also erzähl mir was über den Ranga und ist der verheiratet, hat der Kinder und so weiter. Und dann, ich glaube, im ersten Moment kamen richtige Sachen raus und dann hat er zum Beispiel zurückgeschrieben, nee, das stimmt doch gar nicht. Sag mir die Wahrheit, so ein bisschen in die Richtung. Oh, ja, und dann hat ChatGPT sich entschuldigt und hat gesagt, oh, Entschuldigung, da habe ich mich wohl geirrt. Und hat dann, ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, was dann rauskam, aber hat dann quasi andere Fakten geliefert oder andere Inhalte geliefert, so rum.
Die dann nicht mehr stimmen. Ah, er hat halluziniert, also.
Ja, also er hat, ja, die KI hat quasi das Feedback aufgenommen, ah, okay, das stimmt nicht, da muss ja was anderes stimmen. Und hat dann eben mit diesen, hat dann quasi neue Inhalte rausgezogen, die dann vielleicht eher stimmen aufgrund des menschlichen Feedbacks. Und das ist ja immer diese Thematik, die wir sagen, also das, was aus KIs rauskommt, nicht alles für bare Münze nehmen, sondern immer noch die menschliche Intelligenz dahinterlegen und sagen, kann das stimmen? Kann ich das nochmal irgendwo verifizieren? Kann ich das überprüfen? Sind das Fakten oder sind das einfach nur Inhalte, die aufgrund der Wahrscheinlichkeiten, nach denen die KI ja auch arbeitet und diese Sätze zusammenbaut, eben einfach rausgekommen sind? Oder auch bei allem Optimismus, ne, dass man da einfach vorsichtig ist und diese Mechanismen kennt. Das wurde mir bei vielen Dingen einfach nochmal viel klarer. Ich habe mir auch zugegebenerweise, ohne dafür jetzt zu viel Werbung machen zu wollen, selber das neue Buch von Miriam Meckel gekauft, weil ich nochmal tiefer in das Thema einsteigen wollte. Ich halte sie in die Kamera, falls wir daraus nochmal irgendwas machen. Das ist alles überall auf einmal.
Naja, wir verlinken es wieder in den Shownotes.
Genau, und heißt eben mit Untertitel, wie KI unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können. Das meinte ich auch wieder mit diesem positiven Aspekt. Ne? Also was können wir gewinnen in dieser Kollaboration mit KI und gewinnen aber auch wieder als aktiver Part, eben auch als aktiver Part in der Kollaboration und Interaktion mit KI. Deswegen finde ich dieses Thema total spannend.
Ja, vielleicht zu dem Thema Gewinn. Da stellt sich mir dann natürlich immer die Frage, wenn wir uns jetzt auf unsere Arbeitswelt beziehen, braucht man ja schon eine gewisse Zeit, um sich überhaupt mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen und um das Potenzial der einzelnen Tools dann so gut zu kennen, dass man es auch wirklich gut einsetzen kann. Wir haben uns ja ein bisschen vorgesprochen, worauf wir uns vielleicht in dieser Folge auch fokussieren wollen. Und ich habe da so die Hypothese, dass es eher in meiner Bubble noch gar nicht so stark verbreitet ist, wirklich mit künstlicher Intelligenz neben ChatGPT halt zu arbeiten und sich da eine gute Unterstützung zu holen. Zumindest kenne ich kein Fallbeispiel. Wäre dankbar, wenn man mir eins überliefern würde, dann würde ich ein bisschen mehr darüber erfahren, wie es halt in meinen Kundenkreisen eingesetzt wird. Und du sagtest aber, du hast da das Gefühl, dass es gerade im Bereich der Kommunikation ja schon vielleicht auch anders eingesetzt wird und vielleicht auch ein tatsächlicher Nutzen dann da auch zu erkennen ist.
Ja.
So habe ich dich zumindest verstanden. Vielleicht wollen wir da weitermachen?
Ja, sehr gerne. Weil das, klar, wie es auf Konferenzen so ist, man spricht ja im Idealfalle über Themen, die uns beschäftigen werden, die uns wahrscheinlich schon ein Stück weit beschäftigt haben, aber auf die wir uns ja auch so, ich hätte was gesagt, gemeinschaftlich vorbereiten möchten, ne? Und wo man dann eben gemeinsam auch irgendwie ein Stück weit guckt, was ist denn da das Thema und wie gehen wir da vor? Und man muss ja sagen, das ist auch die Meckel hat das gesagt, es gibt diesen Gartner-Hype-Cycle. Das ist von Gartner, kennst du wahrscheinlich auch, diese typische Kurve, ne, wo es am Anfang erstmal ansteigt und dann wirklich auf so einen Hype geht und dann gibt's so einen Peak und dann geht es eben steil wieder runter in so ein ich weiß gar nicht, es ist dann so ein bisschen tiefer in so ein kleines Loch, mhm, und dann geht es wieder ein bisschen hoch und geht dann quasi in diese Normalität über, genau. Und es erinnert mich immer ein bisschen an die Change-Kurve, aber nicht ganz so ganz so wellig oder nicht, ja, so ein bisschen anders angepasst. Und in diesem Gartner Health Cycle werden quasi die aktuellen Trendthemen verortet, wo die sich aktuell befinden auf dieser Kurve. Und KI beispielsweise ist gerade ganz an der Spitze des Hypes, also dieser ersten steilen Kurve nach oben dieses Berges, und steht aber kurz davor, runterzukommen und so langsam quasi in die, wenn man das so sagen will, in Anführungszeichen, in die Normalität überzugehen, und dann eben auch in so, in ganz, wie soll man sagen, wie so ein Thema, das schon immer da war, eben einzufließen und eben in Arbeitsalltag integriert zu werden und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das in der Kommunikationsbranche schon Hype-Thema aktuell und wird sich viel mit beschäftigt, was dann wiederum im Arbeitsalltag, in den Unternehmen, wenn ich wirklich als KommunikationsmanagerIn irgendwie meine Doings habe und mein Arbeitsalltag auch gefüllt ist, wie viel ich mich an der Stelle dann noch mit KI auseinandersetzen kann, ist eine andere Geschichte. Aber es gibt ein paar gute Beispiele, das muss man sagen. Also, ne, wenn du auch gefragt hast, so, was gibt's da für konkrete Beispiele? Ich hatte vor der Voices gab's ein Partner-Pre-Event, wo dann eben nochmal Partner von dem Softwareanbieter, der ja die Voice veranstaltet hat, eingeladen wurden. Und da hat man sich dann natürlich mit anderen externen BeraterInnen und Agenturen und Firmen und so weiter unterhalten, die sich ja auch alle beruflich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und da hatten wir allein so ein Beispiel wie mit Canva, ne? Das Design-Tool, das viele kennen, weil es quasi ein Design-Tool für Nicht-DesignerInnen ist und sehr schnell nutzbar sein kann und auch mittlerweile von vielen in der Kommunikation verwendet wird. Und da wurden jetzt auch in den letzten Monaten immer mehr KI-gestützte Integrationen reingepackt, also Add-ins und so weiter und so fort, was die Bildgenerierung angeht, was die Textgenerierung angeht, was nochmal die Gestaltung der Designs an sich angeht. Und da hatte ich allein mit einem Kollegen von einer Agentur wie die Verbindung ist, man kennt sich ja immer über sechs Ecken, aber der hat zum Beispiel sich intensiver mit diesen Prompts, also mit diesen Befehlen, diesen Impulsen, die ich einer KI gebe, auseinandergesetzt und zum Beispiel, welche Prompts gebe ich einer diesen KI-Anwendung beispielsweise in diesem Design-Tool Canva, damit ich die richtigen Bilder rausbekomme. Ich habe zum Beispiel selber da mal so rumgespielt und dann wollte ich auch mal für unseren Podcast einfach so zwei Frauen in so einem Comic-Style haben, eine mit dunklen langen Haaren, eine mit dunklen kurzen Haaren, die vor einem Podcast-Mikrofon sitzen. Ich habe mir...
Das hast du gar nicht erzählt.
Weil es mir so unangenehm war, dass es so erfolglos war.
Ach, schade. Ich kann dir helfen.
Ja, bitte. Es ist aber auch schon Monate her natürlich.
Oh, das ist nicht dein Ernst, das hast du mir gar nicht erzählt. Okay.
Ja, als wir überlegt haben, was wir so als Podcast Titelbild nehmen, und da habe ich mal ein bisschen rumgespielt. Okay. Genau, okay. Also, das ist wirklich schon ein bisschen her, war Anfang des Jahres. Und wenn was Cooles rausgekommen wäre, hätte ich es dir erzählt. Aber da sind so zwei Frauen, also das mit den kurzen Haaren hat die KI gar nicht hinbekommen. Es hatten immer beide lange Haare. Dann auch vier Arme für zwei Personen zu generieren, war auch schon schwierig. Meistens waren eher so
das
drei.
Das mit den Armen ist ja eh eine Herausforderung mit Gliedmaßen und gerade auch mit Händen.
Ganz genau. Die Hände hatten entweder drei oder sieben Finger. Also es war ein bisschen schwierig. Und der Kollege wollte mir dann auch nochmal quasi seinen 30-Seiten-Dokument, was er sich da mal zusammengeschrieben hat, wie man das am besten nutzen kann, zuschicken. Da warte ich noch drauf, falls du zuhörst. Und da bin ich, und das ist natürlich zum Beispiel etwas, ich arbeite mittlerweile mit relativ vielen Kundinnen, in Canva auch zusammen. Und gemeinsam an Designs, weil nicht für alles brauchst du ja einen Designer, eine Designerin, die dir da etwas kreiert, sondern manchmal braucht man ja auch sehr relativ schnell einfach etwas, worauf ich auch sehr schnell wieder zugreifen kann und zum Beispiel regelmäßig kleine Änderungen vornehmen kann, was einfach über ein Design zu große Schleifen machen würde. Und das sind solche Anwendungsfälle, zum Beispiel in Canva, wenn wir Bildgenerierung haben. Wir haben ja in der Kommunikation, ich glaube, wir hatten das Thema hier auch schon mal, häufig das Problem, dass wir ja so Zielgruppendefinitionen brauchen, Personas erstellen wollen, also so repräsentative Bilder quasi von unseren Zielgruppen auch ja kreieren möchten. Und dafür braucht man meistens Bilder. Und wie findest du Bilder im öffentlichen Pool, sei es kostenlos, sei es auch gegen Lizenzgebühren etc., die so vielen Kriterien entsprechen? Und jedes Unternehmen hat ähnliche Kriterien, was Diversität angeht, wenn man auch international unterwegs ist etc., aber hat vielleicht auch nochmal spezifische Kriterien, was irgendwie in dem Unternehmen nochmal spezielle Anforderungen sind. Und das ist immer ein Krampf und du findest nie die richtigen Bilder und es ist immer alles irgendwie so ein Kompromiss und man sagt, ja komm, und dann nehmen wir auch zwei Bilder, weil männlich, weiblich gelesene Person und so weiter. Und das sind zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, eins, wo sowas in der Realität schon da ist, was jetzt aber auch zum Beispiel in dem Moment gar nicht bedeutet, dass ich mich riesengroß mit KI auseinandersetze, außer dass ich mir mal Gedanken darüber mache, so wie ich, nachdem ich kläglich gescheitert bin, welche Prompts ich in so ein Design-Tool packe, damit ich auch zwei weibliche Personen mit jeweils 5 Fingern an den Händen rausbekomme.
Das ist natürlich ganz spannend. Also wir können wahrscheinlich das bestimmt auch erweitern. Also wenn ich überlege, was ich halt in den letzten Monaten so ausprobiert habe, davon könnte man einige Sachen auch auf die Unternehmenswelt übertragen. Beispiel Podcasts. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass nicht nur wir Freude daran haben, sondern dass es total Sinn macht, das auch im Unternehmen als Kanal zu nutzen, zu verwenden. Und häufig fragt man sich ja, welche Podcast-Musik wähle ich aus oder wie kann ich aus einer Podcast-Folge einen guten Social-Media-Beitrag erzeugen, wo wir dann schon tatsächlich auch bei auch KI-Nutzung wären. Ne? So Podcast-Musik, gerade so Jingle ohne Text, kann man wunderbar mit Suno AI als Beispiel erzeugen, was einerseits richtig viel Spaß bringt. Also ist wieder so ein Ding, was mir unendlich viel Freude bereitet, aber das funktioniert einwandfrei und ich muss es nicht irgendwo nochmal kaufen. Klar, es wäre eher wahrscheinlich das Eigentum bei dem Anbieter und nicht nur pur unser eigenes. Das ist dann vielleicht noch eine Frage und sicher, das mit dem Urheberrecht ist immer noch nicht final geklärt, beziehungsweise es ist in Klärung, wie vielleicht auch KünstlerInnen, deren Datenmaterial man da eventuell nutzt, wie die halt dann auch finanziell entlohnt werden. Aber das als ein Beispiel. Und wenn ich dann beim Transkribieren bin, was ja auch wir hier immer mitmachen, was unser Podcast-Hoster tatsächlich automatisch mit integriert hat. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt schon eine künstliche Intelligenz ist an der Stelle, weil das ist, glaube ich, eher ein Automatismus, wäre so meine Vermutung. Aber da bin ich auch nicht sehr, sehr, sehr gut bewandert, das halt zu unterscheiden. Das, was wir aber ganz gerne mal machen oder womit ich ja auch immer rumprobiere, ist tatsächlich dieses Transkript dann auch zu nehmen und daraus eben einen Social-Media-Beitrag zu erzeugen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Aber gerade wenn man vielleicht keinen besonders kreativen Tag gerade für Textproduktion hat, dann kann man das wunderbar nutzen. Und das geht natürlich in der Unternehmenswelt genauso. Canva hast du gerade als Beispiel genannt. Theoretisch könnten wir auch das 11 Labs Ding nochmal aufnehmen und sagen, wenn wir Blogartikel vielleicht auch im Intranet erzeugen, einige mögen nicht gern lesen und das halt als Audioformat einmal zu übertragen, vielleicht schon mit einer fertig synthetisierten Stimme und nicht einer individuellen, das läuft noch nicht immer so gut, dann hätten wir da auch schon eine Verbesserung. Da kann man übrigens sehr schön mal schauen, wie das Hamburger Abendblatt umsetzt. Die haben unter jedem Beitrag so einen kleinen Bot eingebaut, sodass man sich das auch anhören kann. Das ist ganz schön gelöst und da haben wir schon vielfältige Dinge, die wahrscheinlich den Inhalt, den man möglicherweise eh schon hat, entweder leichter aufzubereiten machen, heißt das so grammatikalisch, oder vielleicht sogar noch mal mehr Möglichkeiten darbieten. Und das waren ja jetzt nur einige Beispiele.
Ja, stimmt. Ich hätte noch eins, das fand ich ganz nett von einem großen deutschen Unternehmen, die war auch auf der Hauptbühne letzte Woche und hat da als, ich weiß gar nicht, ob sie die Leitung Kommunikation war, auf jeden Fall.
Darfst du den Namen erzählen oder willst du nicht?
Ich kann auch den Namen erzählen. Das war, lass mich kurz überlegen, es war DHL Express. Genau, eine Mitarbeiterin da aus der Kommunikationsabteilung. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, ob sie die leitet. Und sie hatte auch so diese Impulse gegeben, wie wir mit KI in der Kommunikation vielleicht auch so ein Stück weit so eine Demokratisierung der Kommunikation erreichen. Und den Gedanken fand ich ganz schön.
Das musst du natürlich jetzt erklären, ne? Was ist das eigentlich?
Ich habe schon Luft geholt. Okay. Genau, also wir reden ja seit Jahren davon. Wir hatten es auch schon mal hier angedeutet, dass in der Kommunikation sich so das Aufgabenfeld und Rollenbild ja deutlich verändert hat und ich eigentlich von so einem, ich sag mal, kommunikationsproduzierenden Aufgabenfeld, nämlich ich erstelle Texte, suche Bilder aus, ne, bringe quasi die Geschichten und die Inhalte aus dem Unternehmen nach vorne, mache sie sichtbar, kommuniziere sie an die jeweiligen Zielgruppen, dass sich das ja verändert hat und dass sich ja eben auch diese Kommunikationshoheit, also die Hoheit über Inhalte und Geschichten sich ja dezentralisiert hat in dem Rahmen, sagen wir immer, ne, von einer zentralen Kommunikation zu einer dezentralen Kommunikation, weil zum Beispiel so ein Social Intranet auch das natürlich braucht, dass jetzt nicht die ganze, auch der ganze Aufwand letztendlich in so einer Kommunikationsabteilung bleibt, da auch so eine Art Bottleneck, Flaschenhals irgendwie entsteht, sondern dass die Mitarbeitenden dazu befähigt werden, selbst zu kommunizieren. Und dann hatte die Kommunikatorin von dem Unternehmen eben auch gezeigt, die hat ein ganz schönes Beispiel, die haben zum Valentinstag so eine Aktion gemacht, dass sie eben die Mitarbeitenden dazu aufgerufen haben, mit einer Bildgenerierungs-KI, ich glaube es war Midjourney, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, eben Valentinstagsbilder zu generieren. Klar, auch unter einer Maßgabe natürlich, dass sie nicht rassistisch, homophob etc. pp. Sein sollen. Sie hat aber gesagt, es gab tatsächlich kein einziges Bild, was sie rausschmeißen mussten, weil es den Kriterien nicht entsprochen hat, sondern die Menschen wissen schon ganz gut, was angemessen ist und was nicht. Und da kamen wahnsinnig tolle Bilder raus, ganz süß gestaltet. Natürlich hatte das alles was mit DHL zu tun. Das war ja diese Verbindung Valentinstag mit DHL und ganz niedliche Bilder irgendwie mit kleinen DHL Playmobil-Figuren, hätte ich fast gesagt, die irgendwie so kleine Herzen zusammenpacken oder so oder auch einfach, also irgendwie total süß. Und dann haben sie, glaube ich, daraus einen Wettbewerb gemacht und eben das schönste Bild gekürt. Und das hatte auch wieder so diesen, das geht vielleicht so ein bisschen in diese Richtung Demokratisierung durch künstliche Intelligenz, dass man das so in die Breite streut, also auch sagt, KI ist jetzt nichts, was irgendwie eine bestimmte Abteilung macht oder womit wir irgendwas steuern oder so, sondern wir geben allen die Möglichkeit, eben auch Teil dessen zu sein. Und ich finde, das ist nochmal so diese Erweiterung dieses Gedankens der Befähigung. Und jetzt kann ich mit so ganz einfachen Mechanismen, ohne dass ich alle Mitarbeitenden jetzt zum Beispiel auf ein Design-Tool mit KI-Möglichkeiten schulen muss, kann ich denen einfach einen Zugang zu einem KI-Tool geben, wo die ihre Prompts eingeben und dann geht's los. Und da auch wirklich die Mitarbeitenden zu integrieren in diese Entwicklung, denen zu zeigen, was KI kann, was es auch für schöne Möglichkeiten gibt, dass KI vielleicht durch dieses Framing, manchmal auch den Medien, dass KI dafür da ist, dir deinen Job wegzunehmen, dass man da vielleicht auch wirklich diese positiven Effekte deutlicher macht und sagt, guck mal, was KI alles kann und woran ihr euch auch beteiligen könnt und wie einfach das in Anführungszeichen vielleicht auch sein kann, damit schöne Dinge zu kreieren.
Ja, und vielleicht ja nicht nur schön, sondern vielleicht bedient es dann ja auch den Aspekt der Effizienz, wo wir dann eigentlich auch schon beim nächsten Thema wären, also tatsächlich einfach vielleicht schneller zu Ergebnissen zu kommen. Du hast zum Beispiel gesagt, ne, nicht immer Design dann noch integrieren in den Prozess, sondern was selber herstellen. Da könnte man natürlich sofort die Frage aufkommen lassen, aber wird die Qualität noch gleich gut? Teilweise anscheinend schon, so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast. Vielleicht manchmal auch nicht ganz, weil es liegt natürlich auch daran, ob man bereits gut gelernt hat, wie Prompts zu definieren sind, sodass das Ergebnis auch entsprechend gut wird, weil sonst shit in, shit out, ne, sagen wir immer. Und denke ich mal, davon ist es auch ein bisschen abhängig. Und ich finde, da sind wir aber sofort auch bei dem anderen Thema vom letzten Mal beinahe, zu sagen, wenn wir diese Möglichkeit haben, dass wir vielleicht einerseits Zeit sparen, andererseits vielleicht sogar andere Ressourcen, dann hätten wir ja vielleicht auch mehr Freiraum, und den halt zu nutzen, da stelle ich mir noch so ein bisschen die Frage, ob das wirklich gemacht wird oder nicht. Und da denke ich jetzt gerade an das Buch nochmal zurück, was ich ja gelesen habe. Und wir hatten, also ich glaube, ich habe es beim letzten Mal erwähnt, dass ich es auch da schon gelesen habe, aber ich habe den Rebound-Effekt, glaube ich, noch nicht beschrieben. Und der Rebound-Effekt, der, also gibt es in verschiedenen Branchen, auch gerade in Richtung Nachhaltigkeit und Umwelt wird er gerne mal zitiert, aber jetzt an dieser Stelle bedeutet es quasi, dass es wohl ein Phänomen gibt, dass frei gewordene Zeit nicht für Pause oder Erholung oder ja vielleicht auch Freiraum genutzt wird, sondern eben um noch mehr reinzubringen in dieser frei gewordenen Zeit. Und wenn wir quasi jetzt immer schneller werden oder immer effizienter, dann habe ich das Gefühl oder habe ein bisschen die Sorge, dass wir uns mehr oder minder selber überholen und es nicht unbedingt besser wird. Und dann sind wir fast schon wieder bei der Melancholie vom Anfang. Und die Gefahr, dass das Potenzial, von dem wir oder von dem du jetzt auch gerade gesprochen hast, von KI, dass es tatsächlich einen großen Nutzen bringt, gar nicht so sehr in der Form genutzt wird, sondern es vielleicht dann doch kippt und zu eher einer Überlastungssituation führt, auch wenn das natürlich überhaupt nicht beabsichtigt war, sondern vielleicht alle begeistert auf diesen, also nicht alle, ne, das ist wieder ein anderes Thema, aber ein großer Teil begeistert auf den Zug aufgesprungen ist und gesagt hat, guck mal, was wir damit alles machen können. Ja, aber dann ist dieser Rest da, also der Rest der Zeit, der aber gar nicht für vielleicht das Bessere genutzt werden könnte.
An alle IKALerInnen, die hier zuhören, ich glaube, das kennt ihr alle sehr gut, dass in der IK ja prinzipiell immer zu wenig Ressourcen für zu viele Themen da sind. Ich glaube, es ist ja total individuell, auf welchen Bereich wir das beziehen. Ne? Wenn wir es jetzt auch auf uns beziehen, wir sind selbstständig, wir regeln unseren Arbeitsalltag selbst, entscheiden selbst, was wir tun, was wir nicht tun. Und das ist natürlich eine privilegierte Situation, wo man sagt, ja, ich habe es selber in der Hand. Und ich bin dann eben auch so, dass ich sage, zum Beispiel im Gegensatz zu noch vor einem halben Jahr oder Jahr, mache ich bestimmte Dinge mittlerweile mit kleineren KI-Anwendungen, brauche für ein Design statt 2 Stunden nur noch eine halbe Stunde, brauche für einen Text statt 3 Stunden nur noch eine Stunde. Und kann mir manchmal die Basis schon mal ganz gut mit irgendeiner KI-Anwendung legen und bin dann schneller und gehe dann statt 18 Uhr um 16 Uhr in Feierabend.
Wenn wir jetzt aber, Machst du das wirklich?
Ja.
Okay.
Absolut. Also in gewissen Situationen schon. Also ich bin dann wirklich die, die dann auch sagt, hey, dann muss ich nicht erst um 18 Uhr aufs Rennrad steigen, sondern dann steige ich um 16 Uhr aufs Rennrad und kann nochmal Sonne und Tageszeit nutzen und kann 2 Stunden früher in Feierabend gehen. Ja, also das ist schon für mich eine Erkenntnis. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass ich mich auch so ein bisschen anders organisiert habe im letzten Jahr, dass ich meine Termine ein bisschen anders gelegt habe und dass aber auch diese KI-Entwicklungen bei mir dazu geführt haben, dass ich so ein paar Stunden die Woche bei mir reduzieren konnte und dadurch auch einfach das Gefühl habe, ich bin energiegeladener, wenn ich arbeite und kann dann aber eben auch meinen Freitag dann mal ein bisschen freier gestalten, früher mal Feierabend machen oder eine Stunde später anfangen. Und das finde ich schon sehr angenehm. Aber deswegen sage ich, alle IKALerInnen, die jetzt zuhören, werden es kennen oder auch Menschen, die in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, vielleicht mit ähnlichen Mechanismen, vielleicht vor, sagen wir mal vor KI, auch wenn das mal so ein bisschen komisch klingt, konnten viele Dinge nicht umgesetzt werden oder man konnte eine Kampagne nicht so groß machen, wie man wollte, weil man die Ressourcen nicht hatte. Und jetzt zu sagen, hey, ich mache zum Beispiel keine Valentinstagskampagne, die dann, was den konzeptionellen und den kreativen Anteil angeht, komplett bei mir liegt und ich bin vielleicht eine One-Woman-Show, eine One-Man-Show oder wir sind zu zweit oder zu dritt, was bei einem sehr großen Unternehmen jetzt auch nicht besonders viel ist, dann benötigt das enorm viel Zeit, um so eine unternehmensweite Kampagne zum Beispiel aufzusetzen. Und dann habe ich auch diesen Effekt, dass sich die Mitarbeitenden vielleicht damit auch nicht identifizieren können, weil es ja irgendwie von Unternehmensseite kommt. Ne? Wenn ich dann diesen Valentinstags-Aspekt habe oder dieses Thema mit dem Unternehmen, hat, finde ich, auch eine andere Atmosphäre, als wenn ich sage, diese Bilder, die da für eine Kampagne genutzt werden, kommen von den Mitarbeitenden. Das ist das, was wir uns unter Valentinstag, unter Liebe, unter Familiensinn, unter Partnerschaft und so weiter vorstellen. Und dann kann ich zum Beispiel sowas auslagern, Stück weit auslagern ins eigene Unternehmen, kann die Mitarbeitenden quasi die Kampagne selbst erstellen lassen und habe sogar noch den Effekt, dass sie viel effektiver ist und einen viel höheren Identifikationsgrad, weil die Mitarbeitenden ja mittlerweile wirklich sehr, ist jetzt meine Behauptung, aber es wird auch durch Studien teilweise gestützt, immer intoleranter werden, was jetzt so Top-Down-Kommunikation angeht, die, aber wir hatten das Wertethema schon, zum Beispiel, die Werte unseres Unternehmens sind jetzt XYZ und die Mitarbeitenden denken sich, nice to know, ich habe keine Ahnung, was das jetzt konkret für mich im Arbeitsalltag bedeutet, so, wo ich es jetzt umsetze, okay, die Werte hängen an der Hand und dann ist gut. Und auch mit so einer Valentinstagskampagne, ach, das ist ja süß, ne, das ist irgendwie lieb gemeint, ach, vielen Dank für das Schokoherz auf meinem Schreibtisch, aber so richtig identifizieren kann ich mich damit nicht. Aber wenn wir alle gemeinsam diese Bilder generiert haben und es gibt ja auch so einen Wettbewerb und das ist alles nett gemacht und man kann dann vielleicht noch irgendwie einen Teamworkshop für seine eigene Abteilung oder sein eigenes Team gewinnen und man hat noch irgendwie einen Mehrwert davon und dann geht dieser Effekt los, dass ich auch wissen will, was die anderen gemacht haben und ne, so. Das hat ja einen ganz anderen Bezug. Und das finde ich schön. Und dann haben wir vielleicht in der IK und wirklich auf dieses Feld jetzt bezogen, den Effekt, dass wir endlich all die Dinge tun können, die wir schon immer mal tun wollten, die aber vielleicht ohne KI nicht gingen, weil wir alles selbst und manuell tun mussten. Und jetzt können wir gewisse Dinge an die Mitarbeitenden auslagern, was KI-mäßig machbar ist. Wir haben es vorher schon ein Stück weit dezentralisiert, was schon gewisse Effekte freigesetzt hat und ich kann mich jetzt zum Beispiel auf Dinge fokussieren, die ich vorher nicht angehen konnte und dann auch wieder, und dann sind wir in diesem Wertschöpfungsgedanken, vielleicht mich eher auch auf so eine strategische Ausrichtung und eine wertschöpfende Ausrichtung der Kommunikationsarbeit im Unternehmen fokussieren, als auf so eine operative Ausrichtung, weil wir schon ja auch bei dem KI-Thema merken, dass operative Themen in der Kommunikation wie Bildgenerierung, Textgenerierung, Sprache, Kommunikation Stück für Stück zu gewissen Teilen von der KI übernommen werden können. Aber dieser beraterische Aspekt, Dinge einzuordnen, Zwischenmenschliches, ne, andere Menschen zu befähigen, etwas zu moderieren etc. Das sind ja eher die Aufgaben in dem Feld, die eine KI Stand heute noch nicht so richtig übernehmen kann, die eher aus dieser empathischen Ecke kommen, aus dieser sozialen Ecke. Und wenn wir uns, glaube ich, da in der Kommunikation ein Stück weit stärker hin orientieren und da diese Effekte dann nutzen oder diesen Rebound-Effekt dann wirklich so nutzen, dass wir sagen, das ist frei geworden und das fülle ich dann mit dem, weil ne, ich habe eine 40-Stunden-Woche, die 40 Stunden fülle ich aus, so, 10 Stunden sind frei geworden, klasse, was mache ich mit denen? Ich glaube, dann haben wir da einen schönen Effekt.
Ich habe zwei Gedanken dazu. Einerseits stelle ich mir das gerade so vor, also habe ich es auch von einigen Unternehmen schon gehört, dass es quasi auch ein Projektteam oder so etwas gibt, was tatsächlich durch das Unternehmen geht und Use Cases sammelt, die man dann halt in KI umwandeln kann. Da denke ich, das geht dem sehr nah, so wie du es auch beschrieben hast mit der Beteiligung. Und das ist ja auch das, wenn wir über erfolgreiches Change Management sprechen, was, denke ich mal, auch am wirkungsvollsten ist, halt alle zu beteiligen und auch Lust darauf zu machen, daran teilzunehmen. Das ist ein Gedanke. Und der andere Gedanke ist aber leider sofort auch da. Was mache ich denn mit den Unternehmen, die halt in denen die Mitarbeiter eh schon so stark unter Druck stehen. Und wenn die jetzt auch noch so eine tolle, fancy Aufgabe aus der Kommunikationsabteilung bekommen, also ich provoziere das jetzt ein bisschen und sage, wie, und jetzt soll ich das auch noch machen. Natürlich, wenn zum Beispiel die Atmosphäre im Unternehmen super ist und man vielleicht auch Lust hat auf Mitmachen, wo wir dann eher bei dem Kulturthema wären, dann kann ich mir vorstellen, dass die Bereitschaft da ist und das auch eher mehr Energie gibt, dafür mal kurz Zeit auch in Anführungszeichen zu investieren. Ich glaube, dann ist es was anderes. Aber wenn ich eh schon komplett überladen bin und jetzt kommt auch noch das dazu, dann ist es, glaube ich, total schwierig, die Lust darauf wirklich zu wecken. und zum Mitmachen zu animieren, obwohl ich mir das natürlich auch für alle wünschen würde, wenn man tatsächlich auch auf die eigene Arbeitswelt gucken kann und sagen kann, einerseits will ich mitmachen bei so einem großen Projekt vielleicht und andererseits will ich selber auch mal meine Arbeitswelt prüfen und vielleicht auch meine Prozesse so optimieren, dass KI mich gut unterstützen kann.
Und das bestätigt aus meiner Sicht wieder, dass wir KommunikationsmanagerInnen brauchen, die dieses Gefühl fürs Unternehmen haben. Und das kann eine KI heute noch nicht leisten. Eine KI könnte Zahlen auswerten und sagen, wirtschaftlich läuft es gerade nicht ganz so sauber und oder nicht ganz so gut und wir müssen mal irgendwie in die und die Richtung gucken. Aber ein Mensch nimmt die Stimmung auf, guckt gerade aus Gesprächen, aus Interaktionen, ne, was können wir machen, was können wir nicht machen. Und wir haben ja auch immer wieder im Podcast diese Beispiele, so an welchen Stellen passt was eigentlich und passt es zum Beispiel eine gewisse Kommunikation zu fahren. Und das ist eine der Hauptaufgaben aus meiner Sicht heutzutage des Kommunikationsmanagements, wirklich diese Stimmung aufzunehmen und dann individuell zu entscheiden, was ich jetzt tun kann. Und wenn es natürlich eine total angespannte Stimmung ist und das Unternehmen gerade auch Einsparungen macht, Mitarbeitende vielleicht sogar entlassen werden, ja, dann kommt so eine Aktion natürlich auch nicht gut an, wenn ich sage, hey, guck mal, wir machen hier so ein Wettbewerb und zu so einem ganz lustigen, leichten Thema und dann hat es auch noch was mit Liebe zu tun und mit Partnerschaft und Freundschaft und zwei Tage später werden aber 100 Leute entlassen. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Und da immer eben zu gucken, wann setze ich, und dann sind wir wieder beim Punkt vom Anfang, mit meiner menschlichen Intelligenz, wie entscheide ich auf Basis dessen, wann es Sinn ergibt und wann es eine gute Entscheidung ist, KI dann eben so in der Fläche zum Beispiel einzusetzen oder eben so eine Aktion einfach zu machen, sei es mit KI, sei es mit was anderem. Das ist ja dann eher zweite Entscheidung. Also dementsprechend total spannend. Und dann kommen wir, glaube ich, immer wieder zu diesem Punkt Empathie zurück. Einfach empathisch diese Fähigkeit als Mensch empathisch zu sein und Dinge eben bewerten und auf Basis dieser Empathie entscheiden zu können, bleibt uns ja erhalten.
Ja, naja, und in Summe, wenn man sich so die Arbeitswelt einfach nochmal von oben anschaut und du hast, also ich denke gerade an einen meiner Kunden, das ist jetzt eher eine Organisationsform des öffentlichen Dienstes, um es nicht näher zu beschreiben, die sind extrem belastet aufgrund von Budgetthemen, aufgrund von anderen Umständen noch. Da hast du eine sehr belastete Organisation. Da hilft auch kaum noch Coaching. Teilweise gehen da die Leute zuhauf weg. Und wenn du dann noch in dieser Belastungssituation, ne, wo sie am Rande ihrer Kapazität quasi sind, den Laden noch am Laufen zu halten, wenn du dann noch das Thema KI aufbringen würdest, wo wir auch drüber sprechen könnten, ob es nicht hilft in dieser so ressourcenknappen Zeit vielleicht auch, dann passt es vermutlich gerade gar nicht mehr rein, weil da keine Kapazität für was Neues ist. Ja, und ich denke aber manchmal an die aktuellen Statistiken, wo es immer heißt, dass die Menschen in der Arbeitswelt so arg belastet sind und am Rande ihrer Kapazitätsgrenze sind, und habe da auch konkret gerade einen Kunden von mir vor Augen, die aufgrund mehrerer Umstände in einer extrem angespannten Situation sind. Die Menschen gehen weg, die Menschen sind überlastet und das auch schon länger. Und wenn wir da jetzt ankommen würden mit, überleg mal, wie ihr KI nutzen könntet, könnten wir einerseits sagen, was für Potenzial, um die Ressourcenengpässe aufzufangen vielleicht. Aber es ist etwas Neues, womit sich diese Menschen beschäftigen müssen. Und wenn du in einer Organisation bist, in der das in der ja eine Krisensituation herrscht, wie willst du da Lust auf etwas Neues machen? Also wie resilient muss jemand sein oder welche Persönlichkeitstypus müssten da vorhanden sein, dass die sagen, okay, super, das nutze ich, um jetzt wieder in die Energie zu bekommen, damit ich das aufrechterhalte und vielleicht auch so für mich nutze, dass es mich jetzt entlastet. Und ich kenne nicht alle Statistiken natürlich jetzt hier auf unsere deutsche Wirtschaft bezogen, aber ich habe so eine kleine Ahnung, es war ja schon sehr schwierig, überhaupt mit der Digitalisierung gut voranzukommen in der sehr mittelstandsgeprägten deutschen Wirtschaft. 99,6% der Wirtschaft sollen laut des Buches übrigens KMUs sein, also das nur mal so am Rande. Und wenn du da überlegst, wie sehr künstliche Intelligenz bereits als Thema platziert ist, also da wäre ich wäre ich ein bisschen skeptisch, auf welchem Reifegrad man unterwegs ist und ob es tatsächlich schon die Stufe ist, von der du auch berichtet hast oder die wir in unserem persönlichen Alltag erleben oder ob es nicht noch quasi eher eine Vorstufe ist, mit ein bisschen Skepsis vielleicht auch bezogen. Ich glaube, ich hätte Lust, im Anschluss an die Folge dazu nochmal zu recherchieren und das vielleicht auch so ein bisschen an unsere Zuhörendenschaft gerichtet. Wenn ihr uns berichten wollt, wie es bei euch tatsächlich in den Arbeitswelten, in den Unternehmenswelten ist, mal weg von der Solo-Selbstständigkeit, sondern tatsächlich, wenn ihr eingebunden im Unternehmen seid. Mich würde sehr interessieren, wie es da hinter den Kulissen ausschaut und ich bin da absolut gesprächsbereit, wenn ihr Lust habt, da ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken zu lassen. So, das waren jetzt noch meine leicht bedenkentragenden Gedanken dazu. Ich möchte gar keine allzu schlechte Stimmung aufkommen lassen, aber ich fürchte, das ist so ein bisschen auch die Realität, oder? Was sagst du?
Ja, es muss ja immer so ein bisschen geguckt werden, wie so ein Thema entwickelt wird, ne? Also wenn wir auch schauen, wie sich zum Beispiel die Themen digitaler Arbeitsplatz, Intranet, digitale Zusammenarbeit wie Teams und Videokonferenz mit Zoom und so weiter entwickelt haben. Es ging über Jahre und da hat man im Ausland, in den USA, war man schon viel weiter, auch im europäischen Ausland teilweise. Und wo man eben auch im Dachraum gesagt hat, Mensch, also müssten wir jetzt nicht langsam mal an dem Punkt sein, wo zum Beispiel ein Social Intranet nichts mehr ist, wo wir auf Kommunikationskongressen darüber reden, was das für ein Potenzial hat und ob man das überhaupt einführen sollte, sondern ist es jetzt nicht mal langsam gesetzt, dass das, ne, also es ist nicht nur ein Trend, sondern irgendwie irgendeine Form einer solchen Plattform, solcher Tools benötigen wir im Unternehmen und dann sprechen wir eben über die Ausprägung und über die individuellen Anforderungen etc. Und bei KI ist es ja jetzt so ein bisschen ähnlich. Also wir haben lange drüber gesprochen, dann gab es diesen, wie Miriam Meckel es formuliert, diesen iPhone-Moment der KI, als Ende 22 dann eben ChatGPT rauskam und plötzlich KI so in diese so ganz nah wurde und plötzlich nicht mehr so ein irgendwas, ja, so ein ne, global-galaktisches Thema, was irgendwo da rumwandert, aber womit wir nicht so richtig was anfangen können oder was wir nicht richtig greifen können, sondern plötzlich war es etwas, was wir alle nutzen können, sogar kostenfrei in einer gewissen Version. Und das braucht jetzt einfach seine Jahre. Und wenn ich in die Unternehmen gucke, dann haben wir genau diese Entwicklung eben, dass viele sagen, ah, ChatGPT und das kennen wir jetzt alle oder auch andere Chatbots, die jetzt nicht mehr wie früher, hallo, kann ich dir helfen? Ja, ich habe eine Frage zu Thema XY. Ah, schade, ich habe dich nicht verstanden. Bitte rufe unseren Support an, ne, dass wir über den Punkt hinauskommen und da wirklich eine KI hintersetzt, die mir menschenähnlich helfen kann. Also das gibt's schon. Und es gibt dann eben auch, ich sehe das bei einem Konzernkunden in der Riesen-IT, in dem Riesen-IT-Bereich, dass die sich schon an vielen Stellen auch in dem ganzen, in der ganzen Prozesskette bis hin zur Produktion, Logistik etc. einfach mit KI-Möglichkeiten auseinandersetzen. Aber im Kern, wenn wir so über den digitalen Arbeitsplatz sprechen, also dieses Zusammenarbeiten und Kommunizieren, dann sind wir eben immer noch sehr stark in diesen Basics unterwegs, wie Texte generieren, Bilder generieren und was wir ja auch öfter haben, diese Sprache nachahmen, hätte ich fast gesagt. Und von da aus wird es eben jetzt, glaube ich, schrittweise einfach seine Entwicklung nehmen und immer stärker so ganz schleichend oder nicht, eben seinen Weg in die verschiedenen Themen finden, weil vielleicht auch bestimmte Dinge nicht mehr ohne KI möglich sind. Ne? Wenn wir über neue Tools sprechen, dann kommen die automatisch mit KI. Also momentan müssen wir noch drüber sprechen, wir haben diese ganzen Tools und Plattformen, und da gibt's jetzt so KI-Anwendungen und jetzt müssten wir erstmal prüfen, ob wir die überhaupt wollen und für welche Anwendungsfälle und wollen wir das integrieren. Ne? Also wollen wir zum Beispiel in einem Ticketsystem jetzt irgendwie einen KI-gestützten Chatbot, der zum Beispiel einen bestimmten Anteil an Telefonsupport und Tickets reduzieren kann, weil dieser Chatbot schon gewisse Anfragen schon mal abfängt und Zeit an anderen Stellen reduziert. Wollen wir das, wollen wir es nicht? Nutzen die Leute das, nutzen sie es nicht? Und in ein paar Jahren kommen diese ganzen Tools und Plattformen einfach mit diesen ganzen KI-Möglichkeiten, das ist jetzt meine These, und dann sprechen wir nicht mehr darüber, ob wir diese Zusätze haben wollen, sondern dann sind die einfach mit drin und genau, gehören dann eben, das hatten wir ja auch mit diesem Gartner-Hype-Cycle, gehören die einfach dazu und sind nicht mehr etwas extra, genauso wie wir vor 5 bis 10 Jahren noch drüber gesprochen haben, ob wir wirklich eine mobile Version fürs Intranet brauchen. Ne? Und heute sagt man, naja, also wenn du keine mobile Version hast, wenn du insbesondere Menschen in der Produktion hast, die jetzt nicht dauerhaft vom PC-Arbeitsplatz sitzen, ja, dann brauchst du auch kein Intranet einführen, weil die erreichst du eh nicht. So, damit mit einer Desktop-Version. Also ich glaube, so in die Richtung könnte es gehen, meine Theorie.
Vielleicht auch an diejenigen gerichtet, die jetzt eher noch am Anfang stehen. Und vielleicht sind es auch ein paar Solo-Selbstständige, die uns tatsächlich zuhören und sich auch die Frage stellen, wie kann ich eigentlich KI wirklich für mich nutzen, um nicht nur Spielereien zu erzeugen, sondern tatsächlich auch für mehr Effizienz, sodass ich wie Jana um 16 Uhr Feierabend machen kann. Und
das bleibt hängen nach dieser Folge.
Ja, das bleibt hängen, hoffentlich. Vielleicht da die Idee, einfach mal durch eure Aufgaben durchzugehen und zu schauen, was ist tatsächlich durch KI entweder ersetzbar, vielleicht auch zu optimieren. Und vielleicht fallen euch dann halt Tätigkeiten auf und ein, die ihr gut damit halt, ja, also die ihr quasi von der KI ausführen lassen könnt oder wo ihr euch unterstützen lassen könnt. Und dann sind wir ja eigentlich auch bei dem Gedanken von der Frau Meckel, das als Kollaborationspartner vielleicht auch anzuerkennen. Also zu sagen, lass mal, war es die Frau Meckel? Ich glaube, die hatte das doch gesagt, oder? Genau. Und dass man da tatsächlich schaut, wie kann ich gemeinsam mit meinem persönlichen Assistenten KIX, KIY und KIZ tatsächlich mich selber ein bisschen optimieren, damit ich noch mehr vielleicht mir auch das Arbeitsleben schaffe, wie ich es gerne hätte. Warum sage ich das gerade so? Weil mir selber aufgefallen ist, ich spiele zwar seit Monaten damit rum, also wirklich ist es für mich ein Spiel, und ich optimiere auch das, was ich da mache. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich meine Arbeitsprozesse damit optimiere. Klar, das, was wir hier zum Beispiel mit dem Podcast immer final machen, das einmal durch Auphonic laufen lassen und so weiter, das sind für mich schon Standards, ohne die es tatsächlich auch schwer irgendwann umzusetzen wäre, den Podcast so aufzubereiten, wie wir das machen. Aber es ist für mich quasi schon integriert. Aber ich bin nicht so prüfend durch meine To-Dos durchgegangen, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe es bestmöglich genutzt und vielleicht geht es anderen ganz genauso. Und dazu muss man dann aber natürlich auch wissen, welche KIs gibt es überhaupt, die mich gut dabei unterstützen können. Und deswegen würde ich auch immer da empfehlen, die Augen offen zu halten oder vielleicht den ein oder anderen Newsletter, den wir auch schon mal empfohlen haben, zum Beispiel There's an AI for That oder sowas, dass man das tatsächlich auch abonniert, um ein bisschen Inspiration zu bekommen oder die Augen auch offen zu halten, um dann ja auch eine Auswahlmöglichkeit zu haben und sich auch auszutauschen mit anderen. Wie machst du das? Wie macht ihr das? Weil man dann vielleicht auch tatsächlich das Potenzial für sich selbst so nutzen kann im Kleinen. Das muss ja nicht die riesengroße Veränderung sein, sondern könnte ja auch das Kleine sein, was da schon hilft.
War das schon dein Abschlusssatz für heute? Das klang schon so wie so eine Konklusion.
Es war quasi die Einleitung zum Abschluss, das hast du richtig gut erkannt. Ja, das sind so Gedanken für mich gerade gewesen, die so aus der Folge herausgekommen sind. Mhm. Was sagst du?
Bei diesem ganzen Thema KI, aber auch Digitalisierung an sich, wir hatten es schon, so nimm es selbst in die Hand, zieht sich für mich immer wieder ganz persönlich, muss man dazu sagen, dieses Minimalismus-Thema durch. Also, und deswegen finde ich super, dass wir uns da auch so unterscheiden, weil es zeigt, dass man so ganz unterschiedlich mit diesen Themen umgehen kann. Und zum Beispiel, ich bewundere es immer total, wenn ich auch auf Instagram dir folge, mit was du dich wieder alles auseinandergesetzt hast, mit was du Musik und Bilder und Text und Sprache und Ton erzeugt hast. Zum Beispiel würde mich sowas stressen. Also das, dann wäre so viel da, dass es mich in Summe stressen würde. Das heißt, ich muss mir zum Beispiel persönlich immer zum Beispiel so ein Buch wie das jetzt von Miriam Meckel rausziehen, was wirklich eine schöne, also ich bin jetzt erst 20, 30 Seiten durch, weil ich habe es mir erst am Samstag geholt, aber zum einen schöner Einstieg ist und zum anderen eine schöne Vertiefung. Also es ist eigentlich, glaube ich, für beide Stufen ein gutes Buch, um zum Beispiel so einen Überblick zu bekommen. Und sich da wirklich, also aus meiner Perspektive, oder ich mache es immer so, ich suche mir wirklich so wenige Sachen raus, die mich aber dann wirklich voranbringen und wo ich sage, hey, zum Beispiel durch dieses KI-Buch, da kriege ich einen super Überblick, ich kann nochmal die Perspektiven öffnen. Das hat jetzt natürlich auch nochmal so einen Kommunikationsdreher, auch wenn es allgemein über KI ist. Und dann nutze ich zum Beispiel die Tools, die ich eh schon verwende. Da drin spiele ich dann zum Beispiel mit den KI-Möglichkeiten, um die Prozesse, die ich eh schon durchführe, vielleicht damit KI zu optimieren, zu beschleunigen, produktiver zu werden etc. pp. Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel du fährst eher diesen spielerischeren Ansatz. Ich fahre eher so einen reduzierteren Ansatz. Beide Wege sind gut und beide Wege helfen uns, auf unsere Art und Weise, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da kann jeder und jede für sich so den Weg finden. Und ich finde es immer gut, beim KI-Thema nicht das Gefühl zu vermitteln, dass das jetzt so eine tagesfüllende Aufgabe ist, sich damit zu beschäftigen, sondern, wie du sagst, ne, mal ein Newsletter abonnieren, der einmal die Woche reinkommt, wo ich so ein paar Impulse bekomme, oder mal ein Buch darüber lesen, oder auch einfach meine Dokumentation auf, keine Ahnung, den einschlägigen Plattformen, YouTube oder so, sich anzugucken und dafür sich so einen Einstieg zu bekommen und einfach so ein, ich finde es ganz wichtig, in dem Thema so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man prinzipiell weiß, worum es geht, dass man prinzipiell auch weiß, wie künstliche Intelligenzen funktionieren und arbeiten. Also mit diesen neuronalen Netzen, die ja auch dahinter liegen und Netzwerken und was zum Beispiel generative KI. Oder was hat's mit diesen Wahrscheinlichkeiten auf sich, nach denen KIs arbeiten etc.? Also dass man vielleicht so mit diesen grundsätzlichen Begrifflichkeiten gut umgehen kann und auf der Basis eben sich dann auch mit anderen austauschen kann, ohne jetzt jedes Mal die absolute Expertin sein zu müssen. Mhm. Weil zu 180% durchsteigen wir eh alle das Thema nicht und es gibt überall Grenzen. Aber dass man so ein Grundverständnis hat, das finde ich immer wichtig.
Ja, dazu mag ich gerne an dieser Stelle nochmal den KI-Campus empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hier platziert hatten. Der KI-Campus bietet unheimlich viel Weiterbildung an, also Online-Weiterbildung, und lädt dazu ein, sich mit KI auseinanderzusetzen. Aber es gibt halt auch diverse andere Formate wie den Körper-Podcast, den NDR-Podcast zu KI. Also da gibt es schon ausreichend Material, um auch so nebenbei mal ein paar Snippets vielleicht mitzunehmen, die einen dann gerade entsprechend, ja, die einen ansprechen, so dass man vielleicht sich auch langsam annähern kann. Und so wie du es gerade formuliert hast, es muss keine tagesfüllende Aufgabe sein, sondern lieber ein bisschen nebenbei, bevor man sich des Themas ganz verwehrt. Das wäre auch so meine Empfehlung. Und da halt wegzukommen von diesem, oh, ich habe Angst, dass ich da jetzt gar nicht mehr hinterherkomme, und lieber ein bisschen mal einen Schritt in diese Richtung gehen, um dann halt bewusst zu entscheiden, was will ich eigentlich und was nicht und was könnte halt hilfreich sein und was nicht. Ja. So, wie ist es denn jetzt gerade so mit uns? Also, hast du noch einen Gedanken, den du unbedingt jetzt noch teilen möchtest, oder können wir uns verabschieden und in Richtung unserer nächsten Termine gehen?
Ich habe mir, was immer so ein bisschen gemein ist, aber ich habe mir so eine kleine Bullshit-Bingo-Liste gemacht von letzter Woche. Dein das soll Ernst? Gar nicht in irgendeine Richtung schließen. Aber manchmal gibt's so Sätze, die finde ich immer so herrlich, weil die manchmal im Kontext irgendwie schon logisch sind. Aber wenn du sie so rausziehst, denkst du, ach, ich find's königlich. Und deswegen überlege ich gerade, ob ich mit einem Satz aus dieser Liste ende. Und vielleicht passt das ganz gut zu unserem KI-Thema, und danach übergebe ich direkt an dich. Das soll mein letzter Satz für heute sein.
Okay, gut.
Wurde nämlich gesagt, Achtung, Mitarbeitende kommunizieren ständig selbst. Und das ist auch gut so.
Nun ja, ich würde sagen, Herr Watzlawick lässt grüßen. Das wäre so mein erstes, dass wir nicht kommunizieren können. Daran muss ich natürlich sofort denken. Und alles andere lasse ich mal unkommentiert, weil sonst landen wir gleich im nächsten Thema. Vielen Dank dafür. Genau, ich lasse das auch noch so ein bisschen nachhallen, was wir jetzt hier besprochen haben. Ich wäre wirklich neugierig zu erfahren, wie es da draußen so ist, so dass wir nicht hier in unserem Dialog bleiben, sondern gern auch in einen Dialog mit euch eintreten. Wenn ihr uns eure Erfahrungswerte mitgeben wollt, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch weiterhin gerne an uns wenden. Wir mögen gerne mit euch da in den Austausch gehen und unseren Horizont auch erweitern. Und ich sage dir, liebe Jana, vielen Dank für das Pläuschen am Freitagvormittag. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende und unseren Zuhörenden einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, und sage Tschüss und bis bald.
Ciao, ciao.